Schön, dass ich wieder hier sein darf. Komme gerade, war ein bisschen Pause dazwischen, von der Suppenküche in Hanau. Das heißt, in der Gemeinde haben wir einmal im Monat Menschen, 80 bis 100 Menschen, die so von der Straße kommen, denen es sozial gesehen nicht besonders gut geht. Und wir kochen dann für sie, ein großes Team, da kommen inzwischen auch Menschen aus anderen Gemeinden. Und dann sitzen wir zusammen, das geht so von, naja, der Start ist um 10:30 und bis dann die letzten Dinge weggeräumt sind, ist es 3:00. Also da ist man eine ganze schöne Zeit miteinander zusammen. Wir haben eine Andacht mit diesen Menschen, wir beten mit ihnen und für sie. Und viel ist auch Zeit zum Reden. Und ich habe mir inzwischen angewohnt, sind jetzt über 7 Jahre, kurz bevor ich nach Hanau kam, hatte die Gemeinde damit begonnen und dann ist das immer weiter gewachsen. Und ich habe mir angewöhnt, mich nach Möglichkeit nur an einen Tisch zu setzen, um eine Person intensiver kennenzulernen. Und heute saß ich einer Frau gegenüber, die mir erzählte, und das hat dann auch mit dem Thema zu tun, die erzählte mir so aus ihrem Leben, dass sie war nie verheiratet, sie hatte sich selbstständig gemacht und hatte dann eine Speditionsfirma gegründet, ich glaube so insgesamt 14 Angestellte, sicherlich auch Teilzeitkräfte dabei. Und dann ist das Ganze irgendwann so im Laufe der Zeit den Bach runtergegangen, so weit runter, dass sie sagt, ich war auch bereit, unter der Brücke zu leben. Das ist manchmal so ein Schicksal im Leben, eine Entwicklung im Leben eines Menschen, wo man sagt, ja, das kann es geben. Man macht so Karriere und erlebt dann irgendwie, hat das weit und breit erzählt, wie das dann im Einzelnen so geht. Und dann landet man irgendwie so ganz weit unten. Ist froh, dass sie heute in einer Wohnung leben kann beim Roten Kreuz. Aber spannende Geschichten. Kann man jeden Monat wieder etwas Neues lernen und ich lerne sehr viel auch von unterschiedlichsten Menschen. Das ist die eine Begebenheit und die andere Begebenheit, wir saßen diese Woche als Pastoren in unserem Ostbereich, Main Ost, zusammen und hatten darüber nachgedacht, dass es immer wieder in Gemeinden vorkommt, dass Menschen irgendwie so in die Gemeinde hineingekommen sind und haben sich so christlich sozialisiert, aber haben eigentlich nie so eine wirklich tiefe, tiefgehende Begegnung mit Jesus erlebt. Wenn man zurückkommt so im ganzen Leben, das hat es eigentlich nie gegeben. Und dementsprechend sind dann manchmal auch die Auswirkungen und die Früchte. Und von daher ist dieser Abschnitt aus der Apostelgeschichte sehr interessant. Es beginnt ja hier, wie Dennis es schon gelesen hat, mit dem ersten Satz, während all dieser Zeit verfolgte Saulus die Gemeinde in blindem Fanatismus. Muss ich das anmachen hier? Es geht nicht. Oh, ah, schön zu erfahren. Dann brauche ich auch nicht drücken. Schade. Also während all dieser Zeit verfolgte Saulus die Gemeinde in blindem Fanatismus, einzig von dem Gedanken beseelt, diese Sekte auszurotten. Es beginnt hier mit dem Fanatismus. Jetzt könnten wir mal überlegen, was Fanatismus ist. Wenn man das nachblättert, beziehungsweise heute ja googelt, dann findet man sich leidenschaftlich und rücksichtslos für etwas einsetzen oder auch verbohrt sein, fanatisch. Und der Bericht, den wir gehört haben, der ist auch unter der Überschrift die Bekehrung des Paulus bekannt. Und tatsächlich kann man hier sehr vieles entdecken, was bei einer Bekehrung, bei einer Umkehr im Leben eines Menschen passiert. Oder wir kennen diese Geschichte auch unter dem Begriff Damaskus-Erlebnis. Das ist so in unsere Alltagssprache eingegangen. Man spricht von einem Damaskus-Erlebnis, wenn jemand eine große Wende in seinem Leben erfährt. Wenn einem die Augen über etwas aufgetan werden und er ab diesem Erlebnis anders weiterlebt. Eine Wende, eine Umkehr im Leben eines Menschen. Noch etwas ist sprichwörtlich geworden, wenn einer seine vorher ganz fest vertretene Meinung plötzlich völlig ändert, dann sagt man, dass er von einem Saulus zum Paulus geworden ist. Und genau das hat Paulus ja hier erlebt. Er hat seine Überzeugung und sein Leben völlig geändert nach diesem Erlebnis vor Damaskus. Allerdings hieß er vorher schon Paulus. Eigentlich hieß er Saul, so wie der erste König in Israel, Shaul im Hebräischen. Saulus ist die jüdische Version des Namens und Paulus ist sein römischer Zweitname, wenn man so will. Der Kleine heißt es übersetzt. Paulus, wohl wegen seinem kleinen, schwächlichen Körper, obwohl er auf vielen Bildern, ich habe mir das immer wieder gerne angeguckt, wird er ja gerne so groß und mächtig dargestellt, aber er soll offensichtlich klein gewesen sein. So heißt es in Kapitel 13, Saulus aber, der sich auch Paulus nannte. Also das war sein römischer Name, den ihm sein Vater, der ja römischer Staatsbürger war, gegeben hatte. Was er hier also erlebt, ist nicht einfach eine Namensänderung, sondern eine totale Lebensänderung. Paulus erlebt seine Bekehrung. Und für Paulus war diese Bekehrung, dieses Erlebnis eigentlich eine niederwerfende Selbsterkenntnis. Er war ein Karrieretyp, das war ihm wichtig. Ein Senkrechtstarter an der Universität Jerusalem, bei Gamaliel hatte er studiert, dem jüdischen Vorzeigeprofessor der 20er Jahre seines Jahrhunderts. Und Paulus, der hielt es für seine fromme Pflicht, den Christen das Handwerk zu legen. Aufzuräumen mit diesem ganzen christlichen Quatsch. Er hatte sich nach Jesus erkundigt. Der hatte sich doch für Gottes Sohn gehalten, für den Messias. Und diese törichten Christen, diese dummen Christen, die lassen sich selbst jetzt, wo dieser Jesus hingerichtet worden war, sie lassen sich nicht davon abbringen. Er sei auferstanden, behaupten sie. So ein Unsinn. Stephanus, einen ihrer Führer, den hatten sie kürzlich erst gesteinigt. Damals schon als junger Mann war Paulus mit dabei. Und damals schon hat er den Ernst der Lage begriffen. Er wurde ein Eiferer Gottes. Ja, das war ihm wichtig. Mit Stumpf und Stiel musste diese Sekte ausgerottet werden. Der neue Weg nannten sich die Christen. In Abgrenzung zum alten Weg, zum alten Bund mit Gottes, mit Israel. Was brauchte man mehr, um ihre Häresie, also ihre Irrlehre zu erkennen? Da war alles im Grunde völlig klar. Und dieser Paulus, der fühlte im Grunde sich wie dieser Elia, der schon Jahre vorher gelebt hatte. Dieser Prophet, der einmal 450 Baalspriester auf dem Karmel getötet hatte. Und so wie für Elia war auch für Paulus hier völlig klar, auf welcher Seite Gott steht. Also ließ Paulus die Christen fangen und binden. Und später blickt er mal mit Scham zurück auf die Zeit vor seinem Damaskus-Erlebnis. Er sagt, dass er bei Todesurteilen mitgewirkt hat und dass er Männer und Frauen in den Synagogen mit Gewalt gezwungen hat, Christus zu lästern. In Apostelgeschichte 26 heißt es hier, ich lese mal drei Verse, es ist noch gar nicht so lange her, da sah ich es als meine Pflicht an, mit aller mir zur Verfügung stehenden Macht gegen die Anhänger dieses Jesus von Nazareth vorzugehen. Ich hatte mir zu diesem Zweck von den hohen Priestern alle Vollmachten ausstellen lassen, mit denen ich diese Gläubigen ins Jerusalemer Gefängnis werfen ließ. Wo immer ich ihrer habhaft wurde, wann immer es zu einer Abstimmung über ihr Urteil kam, stimmte ich für ihre Exekution. In den Synagogen versuchte ich, sie durch Strafmaßnahmen dazu zu bringen, den Namen Jesu zu verleugnen. Kurz, ich war nur von dem Gedanken besessen, sie aus dem Weg zu schaffen. So führte mich mein maßloser Hass auch in die Städte außerhalb Jerusalems. Eines Tages war ich unterwegs nach Damaskus, hervorragend ausgerüstet mit Papieren der Hohepriester, die mich auch dort bevollmächtigten, das alles zu tun. Und jetzt war er auf dem Weg nach Damaskus. Wir kennen das ja momentan durch den Syrienkrieg. Damaskus, die Hauptstadt, hört man das immer wieder. Aber damals hatte er den Auftrag, das Christennest in Damaskus auszuheben. Und so hatte er Empfehlungsschreiben. Die hohen Priester hatten ihn angewiesen, hatten ihn bevollmächtigt, er sollte der Inquisitor sein. Und in Damaskus, vor Damaskus, da endet seine Dienstreise. Und es beginnt eine völlig neue Reise. Die Dienstreise für den Herrn, den er bis dahin verfolgt hatte. Also auf der A3 von Jerusalem nach Damaskus, da kommt es zu einem Unfall. Ich hätte hier jetzt ein Bild mit Unfall, Geisterfahrer, so wie man das eben kennt. Viermal wird in der Bibel dieses Ereignis berichtet. Man könnte sagen, es ist eines der am besten bezeugten Ereignisse in der Geschichte des Urchristentums. Darin sind sich jedenfalls die Theologieprofessoren einig. Das will ja schon mal was heißen. Und die Grundzüge sind immer gleich. Ebenso die Worte des Auferstandenen hier in dieser Geschichte. Die Begleitumstände variieren dann so ein bisschen. Wie durch einen Blitz vom Himmel wird es plötzlich hell um Paulus und seine Begleiter. Und Paulus wird aus dem vermeintlich sicheren Sattel herausgehoben und fällt zu Boden und hört eine Stimme. In einem anderen Bericht in der Apostelgeschichte, bei dem Lukas wohl eine andere Quelle zugrunde gelegen hat, da hören auch Paulus seine Begleiter die Stimme, sehen aber nichts. Hier ist es umgekehrt, die Männer sehen das Licht, hören aber nichts. Und Lukas lässt beide Berichte, die er so empfangen hat, einfach nebeneinander stehen. Er weiß es auch nicht besser. Klar ist aber, die Stimme, die hier dem Paulus gilt und wie er sie auch versteht, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das ist deutlich. Jesus, der Auferstandene selbst, erscheint also Paulus in einem hellen Licht und er spricht ihn an. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das ist interessant, weil Jesus sich mit seiner Gemeinde hier identifiziert. Die Gemeinde, das ist sein Leib. Und wer sie schlägt, der schlägt Jesus. Wer die Gemeinde verspottet und verurteilt, der spottet und verurteilt ihn. Saul, was verfolgst du mich? Fragt Christus. So gesehen war für Paulus die Bekehrung, diese Umkehr eigentlich eine vernichtende Selbsterkenntnis. Plötzlich geht ihm ein Licht auf über sein eigenes Leben. Mit aller Kraft hatte er gemeint, Gott, so wie er das getan hat, zu dienen und stellt plötzlich fest, ich habe mich völlig geirrt. Er hat selbstgerecht und überzeugt diejenigen angegriffen, auf deren Seite Gott steht. Er hielt sich selbst für so treu, für so tapfer, für so konsequent im Gehorsam Gott und seinem Wort gegenüber und hat dennoch auf der falschen Seite gestanden. Ein Unfall. Ein Unfall vor Damaskus führt bei Paulus zum Totalschaden. Wir nennen das heute Geisterfahrer. Wenn man so in der falschen Richtung unterwegs war, blind von dem hellen Licht, unter Schock, körperlich zusammengefallen, seelisch hier ausgelaufen, manövrierunfähig, liegt dieser Paulus da am Boden. Und die erste Begegnung mit Jesus, die hat Paulus auf den Rücken geworfen. Und jetzt kommt er wie so ein Käfer alleine nicht wieder auf die Beine, nicht auf die Füße. Er soll ja in die Stadt gehen. Da soll ihm geholfen werden. Da soll er wieder auf die Beine kommen. In der Gemeinde der Christen. Wo er eigentlich unterwegs war, um sie zu verhören und foltern, wollte er sie. Und jetzt sollte er hören und einen neuen Dienstauftrag bekommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist gewaltig. Geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst, hat Jesus befohlen. Aber zunächst schickt Jesus ihn einfach in so drei dunkle Tage. Paulus schweigt, er isst nichts, er trinkt nichts. Er geht den Schritt, von dem er weiß, dass der nun dran ist. Und er betet 3 Tage lang blind. Weinen, verzweifelt sein, erschrocken sein über sich selbst, um Gnade bitten, das alles kann man auch, wenn man blind ist. Oft kann man es sogar besser, sagen jedenfalls die Blinden. Man kann viel ehrlicher um Gnade bitten, wenn man sein Leben irgendwie nicht mehr so richtig im Griff hat, wenn man gescheitert ist. Bei Paulus war es so. Paulus kann nicht mehr ohne Jesus leben und er betet zu ihm. So gesehen ist Bekehrung, ist Umkehr immer eine Bekehrung zu Jesus. Also Paulus hat sich nicht bekehrt zu irgendeiner Sache oder zu irgendeinem Auftrag oder zu einer Moral oder zu irgendeiner Lehre, sondern er hat sich bekehrt zu einer Person, zu Jesus. Wer die Person Jesus Christus nicht hat, und das muss ich auch manchmal Menschen in einer Gemeinde sagen, wenigstens nochmal zum Nachdenken anregen, wer die Person Jesus Christus nicht hat, der hat auch im Grunde nicht den Glauben. Bekehrung ist immer Bekehrung zu Jesus. Und zwar als dem, der von Gott gekommen ist, der für uns gestorben ist, der auferstanden ist und der lebt. Bekehrung setzt eine Begegnung mit Jesus voraus. Erkannt zu haben, dass er genauso anzubeten ist wie Gott. Hast du eine Begegnung mit Jesus gehabt auf deinem Weg in der Nachfolge? Das hohe priesterliche Empfehlungsschreiben erlaubte Paulus, alle gefangen zu nehmen, die zu Jesus beten. Das war der Knackpunkt. Jesus für einen guten Rabbi zu halten, das wäre allemal gegangen. Das wäre kein Problem gewesen. Das Judentum war in der damaligen Zeit so sehr zersplittert, da kam es auf einen Rabbi und auf eine Sonderlehre mehr oder weniger überhaupt nicht an. Aber die Christen stellten nun Jesus mit Gott auf eine Ebene. Und das lockte den heiligen Zorn der Juden. Und dann nannten die sich auch noch der neue Weg, als hätte Gott mit ihnen einen neuen Bund angefangen. Und sie beteten zu diesem Menschen Jesus, der auferstanden sein wollte. Das hat Menschen wie Paulus zur Gewalt greifen lassen. Und dann ist es erstaunlich, jetzt betet Paulus zu diesem Jesus. Steh auf, sagt Jesus zu Hananias, einem Christen in Damaskus. Geh in die Straße, die dir gerade heißt. War jemand mal von euch in Damaskus? Keiner hier? Wenn ihr dorthin kommt, die Straße, die dir gerade heißt, die gibt es heute immer noch. Heißt immer noch so. Geh dorthin und frage nach Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Wenn ich für Menschen manchmal bete, die noch nicht bekehrt sind, mit denen man so ins Gespräch kommt und dann möchte man mit ihnen beten, die sich noch nicht für ein Leben unter der Herrschaft Jesu Christi entschieden haben, dann bete ich manchmal, Herr, schenke doch, dass dieser Mensch anfängt zu beten. Warum? Das persönliche, ehrliche Gebet zu Jesus, das ist eigentlich der Geburtsschrei des Glaubens. Damit fängt alles an. Da beginnt der Glaube zu leben. Wer betet, der fängt an zu glauben. Beim Beten, da kann man Fragen stellen. Da kann man Gott alles sagen, was man nicht versteht. Da kann man seine Sorgen ihm bringen. Einfach du sagen zu dem, der schon so lange du gesagt hat zu uns. Man kann sein ganzes Leben mit Gott, mit Jesus durchsprechen. Alles, was einen irgendwie niedergemacht hat im Leben. 3 Tage lang oder länger. Bei Paulus hier waren es 3 Tage. Hananias, geh hin zu Paulus, denn siehe, er betet. Der Bekehrung kann ein Zerbruch vorausgehen. Aber Bekehrung ist immer Bekehrung zu Jesus, Umkehr zu Jesus. Und Bekehrung ist eigentlich Gottes Tat an uns. Paulus spricht hier von Berufung, nicht von Bekehrung. Jesus Christus, sagt er, der hat mich ergriffen. Bekehrung ist eigentlich Gottes Sache. Er kehrt uns um. Er erbarmt sich über unser ganzes Versagen, über unsere ganze Verlorenheit. Das tut Gott an unserem Leben. Aber dann ruft er uns heraus aus all unserem Kreisen um uns selbst, um unsere Selbstbezogenheit und stellt uns mit all unseren Verstrickungen, wo wir schuldig geworden sind, Gott und Menschen gegenüber, da stellt er uns vor sich und überführt uns. Und überführt uns durch den Heiligen Geist. Und dann bietet er durch sein Wort uns Rettung an, Vergebung und Hilfe. Und öffnet uns die Augen und heilt uns von all den Verblendungen, was wir alles nicht gesehen haben oder verkehrt gesehen haben. Solch eine Umkehr, das ist Gottes Sache. Gott befreit uns, dass wir im Glauben antworten können. Aber diese Antwort, die müssen wir ihm dann auch geben. Unsere Antwort, unsere Entscheidung, das ist unsere Sache. Aber unsere Bekehrung, das ist immer schon Antwort auf das, was Gott an uns getan hat. Und Bekehrung hat es im Grunde mit Menschen zu tun. Viele von uns, ich weiß nicht, ihr kennt euch ja hier besser, viele von uns hätten wahrscheinlich auch manchmal so ein dramatisches Bekehrungserlebnis wie Paulus. Aber Gott führt jeden von uns ganz eigene Wege. Aber es ist gut, wenn wir darüber reden, wenn wir immer wieder mal sagen, das ist in meinem Leben passiert, so hat sich das abgespielt. Denn eins haben wir alle gemeinsam. Ganz häufig haben Menschen dabei eine Rolle gespielt. Gott gebraucht Menschen als Geburtshelfer. Und das ist jetzt die andere Situation. Vielleicht ist jemand hier, der genau weiß, Gott möchte mich als Geburtshelfer gebrauchen. Geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Vielleicht hast du einen Auftrag hier in Wächtersbach, irgendwo hinzugehen, wo du genau weißt, da möchte Gott dich gebrauchen. Hananias heißt der, der für Paulus zu solch einer echten Hilfe werden sollte und es dann auch wurde. Ein Geburtshelfer, ein geistlicher Geburtshelfer. Und Hananias, der öffnet dem Paulus die Augen. Das ist seine Aufgabe. Er deutet ihm, was er da erlebt hat. Und fügt all die Fäden, die so in der Luft hängen, die bindet er zusammen. Und nimmt ihm sozusagen die Brille ab, mit der er Christus überhaupt nicht erkennen konnte. Hat der Hananias Freude daran gehabt? Der wollte gar nicht. Also wir Christen sind gar nicht immer die willigsten Zeugen für Christus. Ne? Das ist manchmal mühsam. Ich glaube, Christus sagt, mein Bodenpersonal, das ist manchmal ganz schön mühsam. Können wir aber verstehen. Der Hananias, der konnte sich das einfach nicht vorstellen, dass sich so jemand wie dieser Paulus überhaupt bekehren und ändern kann. Der konnte sich auch nicht vorstellen, so jemanden wie Paulus in die Gemeinde aufzunehmen. Weiß auch nicht, ob ihr den aufnehmen würdet oder aufgenommen hättet. Das ist ja ein echtes Risiko, was man mit einem solchen Menschen eingehen würde. Also Jesus will ihn schicken und Hananias fängt an, Jesus aufzuklären. Jesus, überleg doch nochmal. Dieser Saulus aus Tarsus, das ist der Mann, der alle Christen hier verfolgt. Der hat einen offiziellen Auftrag dazu, der hat die ganzen Papiere. Das geht nicht so einfach, wie du denkst, Jesus. Da verbrenne ich mir die Finger, mindestens die Finger. Und das bringt doch nichts. Also der Hananias, der ja ein Bekehrter ist, ein Christ ist, der braucht hier erstmal selber so eine neue Bekehrung. Jesus muss ihn auch umdrehen. Der muss ihn neu an den Auftrag stellen. Geh zu diesem Paulus. Und als Hananias dann den Paulus gefunden hat, dann begrüßt er ihn mit den Worten, lieber Bruder Saulus, der Herr hat mich zu dir gesandt. Also nicht in dem Sinne, alle Menschen sind ja Brüder. So meint er es nicht. auch nicht. Ach, Paulus, du bist so blind, du Armer. Alle Menschen, die leiden, sind meine Brüder. Nein, weder Herablassung noch Höflichkeit bewegten diesen Hananias zu diesem Gruß. Der wusste genau, dieser Mann, der hätte mich vor ein paar Tagen noch ans Messer geliefert. Der hätte mich auspeitschen lassen, mich gezwungen, auch Jesus zu lästern. Nee, so einfach ist das nicht. Diese Bruderanrede, das ist eine Absolution. Zuspruch der Vergebung. Hananias bringt hier Vergebung mit. Hananias schenkt diesem Paulus Vertrauen. Er anerkennt seinen Glauben und er glaubt diesem Paulus. Du bist einer von uns. Wer zu Jesus gehört, der ist mein Bruder, der ist meine Schwester. Ich grüße dich, mein Bruder. Bevor Paulus dann zu dem großen Heidenmissionar wird und all die Themen, die wir kennen, allein deine Gnade genügt, haben wir heute gesungen, oder viele, viele andere Themen, bevor er das alles gepredigt hat, da erfährt er selber an seinem eigenen Leben, dass ihm Gott und Menschen gnädig sind. Und zwar allein deswegen, allein darum, weil er Jesus vertraut und zu ihm betet. Und so legt ihm Hananias, dem Paulus, die Hände auf und betet für ihn. Und Paulus wird wieder sehend, empfängt den Heiligen Geist. Also Gott selbst bezieht in dem Leben von Paulus hier seine Wohnung. Und dann fängt der Paulus an, wieder zu essen und zu trinken und nimmt die Vergebung an und das Leben kann neu beginnen. Und Paulus lässt sich taufen. Bekehrung und Taufe, das gehört zusammen, ihr wisst das, die meisten sicherlich hier. Menschen zu Jesus zu führen, das ist eigentlich immer so das Größte, was Menschen anderen Menschen antun können. Aber man tut ihnen keinen Dienst, wenn man dann nicht auch von Taufe und Gemeinde redet. Paulus braucht hier dieses Zeichen des Wechsels, der Wende in seinem Leben. Jetzt ist er auch einer, der zu diesem neuen Weg gehört. Menschen, die ihr altes Leben hinter sich lassen, die brauchen eine neue Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, wo man gehalten wird, wenn es schwierig wird. Wo man Gottes Annahme wirklich erfährt und wo man wachsen kann. Auch bei neugeborenen Kindern Gottes ist die Säuglingssterblichkeit manchmal sehr hoch, wenn sie den Wechsel nicht wirklich klar vollziehen und in die Gemeinde voll integriert werden. So gesehen kann man bei Paulus hier lernen, seine Art der Bekehrung ist jetzt nicht das Muster für alle Bekehrungen. Man muss nicht nach Damaskus gehen, nach Syrien, um dort bekehrt zu werden. Aber es gibt so ein paar Dinge, und die hätte ich hier euch aufgelistet, die sind so ein bisschen typisch für eine Umkehr zu Gott. Und ihr könnt nochmal jetzt mitdenken, das Erste, Gott selbst ist der Handelnde. Gott ist immer der Handelnde an einem Menschen und nicht unsere Überzeugungskraft oder unsere tollen Ideen. Und wenn wir umkehren, ist es immer eine Antwort auf das, was Gott in unserem Leben tut. Umkehr ist Vertrauen zu Jesus Christus. Ich glaube, ich vertraue ihm und stelle mein Leben ganz unter seine Herrschaft. Bekehrung ist auch Rettung vom falschen Weg und ganz häufig verbunden mit einem neuen Dienstauftrag. Und Gott gebraucht Menschen, vielleicht auch dich und mich, als Hebammen, als geistliche Hebammen für andere Menschen. Wünscht euch das, dass ihr das in der nächsten Woche oder morgen oder wo auch immer, immer wieder erlebt. Das ist wirklich eines der Highlights im Leben, wenn man miterleben darf, wie ein Mensch sein Leben Jesus Christus anvertraut. Und diejenigen, die Gott anspricht und berufen will, die am Boden liegen, die schickt Gott in die Stadt. Die schickt er zu Menschen, die Jesus Christus bereits kennen und die ihnen weiterhelfen können, die ihnen sagen können, wie es jetzt weitergeht im Glauben an Jesus Christus. Und die müssen aber auch bereit dazu sein. Also wenn Gott sagt, da sind Menschen hier in Wächtersbach und er will dich, wen auch immer, schicken und wir sind nicht bereit dazu, dann kann er warten. Und dann passiert unter Umständen auch nichts. Dieser Unfall mit Totalschaden vor Damaskus, das hat dem Paulus neues Leben geschenkt. Man könnte so sagen, ist jemand in Christus, dann bekommt er eine neue Karosserie. Was Neues. Irgendwie blieb dieser Paulus, wir haben ja im ersten Satz gehört, dass er fanatisch die Gemeinde verfolgte. Eigentlich im Charakter blieb Paulus immer so ein bisschen fanatisch. Also im Sinne von leidenschaftlich bis zum Ende seines Lebens. Vielleicht ist er mit zunehmendem Alter ein bisschen ruhiger geworden. Wir werden ja alle so mit zunehmendem Alter etwas ruhiger. Ist auch gut. Aber er lebte für Jesus und wir wissen, er starb auch für Jesus. Leidenschaft für Jesus. Am liebsten würde ich, und wenn jemand hier ist und sagt, diese Entscheidung habe ich nie getroffen, geht zu eurem Pastor, sagt es ihm, der betet für euch, mit euch oder der lädt euch ein, auf diesen Weg mitzunehmen. Oder wenn jemand hier ist, der sagt, ich weiß nicht, wie es danach weitergeht, der kann euch helfen. Oder andere, zu denen ihr hier Vertrauen habt. Oder ihr könnt auch mich ansprechen. Ich finde das so wichtig, dass wir so eine Begegnung mit Jesus haben, damit er mit uns das tun kann, was er möchte, dass sein Leben auch hineinkommt in unser Umfeld, in unsere Umgebung. Und es ist egal, ob man schon viele Jahre in dieser Gemeinde ist oder schon von Alters her wirklich einige Jahre auf dem Puckel hat oder ob man noch relativ jung ist. Je früher, desto besser. Ein Leben mit Jesus. Manchmal tut dieser Totalschaden gut und das hilft, nochmal das Leben neu zu bedenken. Aber ich wünsche euch das von ganzem Herzen. Leben mit Jesus. Mit all dem, was er für jeden von uns vorgesehen hat. Ich möchte mit euch beten. Das Schlussgebet kommt erst danach. Wir singen erst.